Okay, dann machen wir erstmal Lehre. Also, bevor ich mit meiner Lehre anfange, ich habe es ja euch vorhin schon geschrieben, zum Thema Jesus hat mit dir getauscht. Kurz was vorher. Ich glaube, das A und O für die ganzen Lehren, die man so jeden Dienstag, ob hier oder bei der Marlene oder irgendwo hören, lesen, brauchen eine Basis. Und die Basis, dass diese Lehren wirklich auch Frucht bringen, ist, dass du weißt und glaubst, in dir offenbar hast, dass der Herr dich liebt, unendlich liebt. Dass die Liebe Gottes das A und O des Ganzen ist. Es nützt dir nichts, wenn du alles weißt und alles nachsagen kannst und dich überall in der Bibel auskennst, wenn du die Offenbarung nicht hast, dass Jesus und der Papa im Himmel und der Heilige Geist dich unendlich lieb haben. Das ist das A und O der ganzen Sache. Und wir sehen es ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab und er würde ihn jederzeit wiedergeben. Für dich persönlich, für mich, für jeden Einzelnen, für all die Sünder würde er immer wieder Jesus als Opfer geben, aber er muss es nicht mehr, weil das eine Opfer vollkommen ausreichte. Aber an dem sehen wir, wie sehr er uns liebt. Du kannst nicht nur was draufsetzen auf diese Liebe, mit deinen Werken oder mit deinem Guttun. Alles gut, wenn du Gutes tust, ist richtig und ist super. Möchte ich nicht sagen, dass das schlecht wäre, aber du kannst auf die Liebe Gottes zu dir nichts draufsetzen. Aber die muss dir viel mehr noch offenbar werden. Ich merke einfach, also weniger bei uns, aber überhaupt in der Christenheit, alle versuchen krampfhaft mit noch mehr Buße und noch mehr Guttun und noch mehr, was müssen wir noch tun, das versuchen sie, das hervorzubringen, was Gott eigentlich ja tun möchte. Aber das Grundproblem wird nicht beseitigt, die Offenbarung, dass Gott sie so sehr liebt, dass man nichts dazu tun kann. Das geht einfach nicht. Diese Liebe Gottes ist so unendlich groß, du kannst da nichts dazu tun. Du kannst es bloß annehmen und schenken lassen und offenbar werden lassen. Vielleicht beten darum, dass der Heilige Geist dir diese Liebe des himmlischen Papas und von Jesus dir noch mehr ins Herz gibt und offenbar macht. Das ist das A und O, weil wenn du das merkst, wie sehr er dich liebt, dann hörst du ganz automatisch auf mit dem, was muss ich noch dazu tun? Weil du dann merkst, ich kann da gar nichts mehr dazu tun. Es muss auch gar nicht mehr sein, dass ich was dazu tue, weil er liebt mich bedingungslos. Er hat mich schon geliebt, als ich noch ein furchtbarer Sünder war. Und dann hört sich das auf, dieses, ich muss ja noch, ich möchte noch und was muss ich noch gerade tun? Also das einmal vorausgeschickt, es ist das A und O. Und dann machen wir jetzt einmal dieses Thema, Jesus hat mit dir getauscht. Weil das hat er aus Liebe getan. Da hat sich diese Liebe zu dir, zu mir, zu den Menschen in der Praxis offenbart. Ich lese jetzt einmal vor, in 2. Korinther 5, 21, aus der Elberfelder und aus der Hoffnung für alle. Und die kombinieren wir ein bisschen, weil es dann am besten rüberkommt. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das war die Elberfelder und die Hoffnung für alle. Er übersetzt es so. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Also, dieser Jesus war ohne Sünde. Er war Mensch, aber er war ohne Sünde. Er hatte nicht die Sünde Adams in sich, weil er Gottes Sohn war und nicht Josef sein Sohn. Und deshalb hat er diese nicht geerbt. Und er war heilig, er war rein, so wie jeder Mensch einfach als Sünder dastand und eigentlich als unrein gegolten hat, so dieser Jesus nicht. Und diesen Jesus hat Gott für uns zur Sünde gemacht, zur personifizierten Sünde. Und uns, die wir Sünder waren, hat er damit zur Gottes Gerechtigkeit gemacht, so wie Jesus es war, als Gottes Sohn auf dieser Welt. Die Hoffnung für alle sagt, Gott hat den, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld, mit all unserer Sünde beladen und dann auch verurteilt. Das wissen wir alle, er wurde verurteilt zum Kreuzestod und das Urteil wurde dann auch schlagartig vollzogen. Und dann sagt hier die Übersetzung weiter, damit wir von dieser Schuld frei sind, und das ist eine Aussage, damit wir von der Schuld der Sünde frei sind, Also sehen wir, das ist was getauscht worden. Der Sünder wurde freigesprochen und der Gerechte wurde verurteilt. Da kommt dieses Wort Tausch zum Tragen. Wir haben getauscht, oder besser gesagt, Jesus hat mit uns getauscht. Das ist vielleicht noch der richtige Ausdruck. Das ist zwar nicht so wichtig, aber ich glaube immer, dass der Ausdruck Jesus hat mit uns getauscht noch richtiger ist, weil er hat es initiiert. Nicht wir, er hat uns zumindest den Tausch angeboten. Am Kreuz hat ein Tausch stattgefunden. Da gab es einmal ein Buch früher, der Tausch am Kreuz. Ja, so eigentlich kann man sagen, ein Tauschgeschäft ist vollzogen worden. Und zwar zu unseren Gunsten. Wir waren die absoluten Verlierer auf dieser Welt. Wir waren Sünder. Egal, ob wir Schlechtes oder Gutes getan haben, wir waren einfach Sünder als Menschen. Manche wollen das nicht wahrhaben und sagen, ja, so schlecht war ja doch eigentlich gar nicht. Ich habe mich doch immer bemüht. Aber da siehst du, da bist im Leistungsdenken, da bist im Gesetzesdenken, da bist nicht in dem Glauben, dass es Jesus war, der dich gerecht gemacht hat. Also du bist nicht so gut, wie du vielleicht meinst, dass du bist. Im Vergleich zu Gott, im Vergleich zu Jesus. Und das ist immer der Vergleich. Also wer das erkannt hat, der erkennt auch, hoppla, ich brauche einen Erlöser, ich brauche eine Rettung. Wer das nicht erkennt, der braucht eigentlich Jesus nicht, weil er meint ja, er ist eh gut genug. Aber die absolute, klare Wahrheit ist, du hättest ans Kreuz gehen müssen. Du hättest wegen deinen Sünden, wegen deiner Sündennatur einen absolut schlimmen Tod erleiden müssen. Und wie man so schön sagt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Früher oder später kommt der Mensch ins Gericht und wird verurteilt. Und wenn er nicht diesen Tausch von Jesus in der Tasche hat, dann wird er einfach auch verurteilt. Da sehen wir wieder, wie gnädig und wie barmherzig und wie großartig Jesus ist und das Evangelium ist, das uns diesen Tausch anbietet, das uns Erlösung, Rettung, Freispruch anbietet, Schuld und Schuldlosigkeit anbietet. Und wenn wir es annehmen, gilt es auch für uns. Und ich habe gesagt, es war ein Tauschgeschäft zu unseren Gunsten, total zu unseren Gunsten, weil wir sind die Gewinner der Sache, die Nutznießer dieses Tauschgeschäfts. Unser himmlischer Papa und Jesus hatten ja augenscheinlich nichts davon. Weil unser Papa verlor seinen einzigen Sohn und Jesus musste unendlich viel leiden. Also wenn du dich erinnerst, wenn du die Leidensgeschichte liest oder den Film Die Passion angeschaut hast vor Jahren, dann hast du gesehen, wie viel dieser Mensch Jesus leiden musste. Also waren die beiden eigentlich die Verlierer des Ganzen und wir die absoluten Gewinner. Aber da ist ja kein Punkt dahinter gemacht, es ging ja weiter. Nachdem Jesus dieses Erlösungswerk vollbracht hatte, ist er ja wieder auferstanden. Er wurde wieder lebendig, der Vater hat ihn wieder auferweckt. Und dann hat er sogar, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, zu Rechten des Vaters seinen Platz auf seinem Thron eingenommen. Also waren wir alle Gewinner. Der Vater hatte seinen erstgeborenen Sohn wieder zurück und gleichzeitig oder zusätzlich hat er noch viele weitere Kinder gewonnen, weil alle die, die durch den Glauben an Jesus von Neuem geboren werden, werden zu Kindern Gottes. Also er hatte dann nicht mehr nur einen Sohn, sondern Millionen Söhne und Töchter. Also ist es ein Gewinn gewesen. Und Jesus war wieder in seiner Herrlichkeit, kann sich freuen an dem, was er für uns getan hat. Und so sind wir eigentlich alle wieder Gewinner. Und wie sagt man so schön, eine Win-Win-Situation ist da draus geworden. Und das müssen wir so sehen. Also wirklich, du kannst es nicht ändern. Ohne Jesus wärst du direkt auf dem Weg zum Tod, zum Kreuz, zur Verurteilung, zur ewigen Verdammnis. Aber mit Jesus brauchst du da nicht hin. Du gehst praktisch daran vorbei. Und sollten wir alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen, wie es ja heißt, dann wird bei dir, der du glaubst, der Freispruch verkündet, geh ein in die ewige Herrlichkeit und es passt. Das hat Jesus mit uns getauscht. Er ging ja am Kreuz in den Tod, er ging ja in die Finsternis hinunter. Er hat ja alles durchgemacht, was wir durchmachen hätten müssen. Aber jetzt gehen wir mal ein paar konkrete Punkte an, die da in diesem Tauschgeschäft vollzogen wurden. Das Erste, haben wir eigentlich gerade schon gesagt, ist, dass die Sünde gegen die Gerechtigkeit getauscht wurde. Unsere Sünde kam auf ihn und seine Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit kam auf uns. Also sieh dich bitte nicht mehr als Sünder. Von den Werken her wärst du sicher, du bist nicht perfekt. Aber da hast du deinen Blickwinkel noch falsch gerichtet. Sieh dich in der Position, in der Stellung von Jesus. Und er war eben kein Sünder, er war ein Gerechter, er war ein Heiliger, er war schuldenfrei. Und so hat er uns auch schuldenfrei gestellt. Frei von aller Schuld, sündlos. Alle, die glauben, deshalb sind wir auch Heilige. Sonst wären wir auch keine Heilige. Wenn wir noch Sünder wären, wären wir nicht die Heiligen. Die Schrift sagt aber, dass wir Heilige sind, weil wir in der Position von Jesus eingesetzt wurden. Damit hat er auch den geistlichen Tod gegen das ewige Leben getauscht. Wir haben den geistlichen Tod, die Schrift sagt, wir waren tot und sind zum Leben gekommen. Also wir haben sein Leben empfangen, das ist ewige Leben, und er hat unseren Tod auf sich genommen. Deshalb starb er auch am Kreuz. Und er ist wirklich gestorben. Nicht, dass jemand meint, ja, der war nur scheintot oder irgendwie sonst was, wie ja auch schon manche behauptet haben. Nein, er war toter als tot. Wenn du das genau anschaust, wenn dann noch die Bärlanze in seine Seite gerammt wurde und das ist diese Menge an Blut, die er verloren hat, in seinem Kreuzesweg, dann weißt du, er ist tot. Und wenn er von Anfang an ein Sünder gewesen wäre, dann hätte er diese Tortur ja nicht überstanden. Dann wäre er wahrscheinlich vorher schon gestorben, bevor dass er ans Kreuz gekommen ist, wenn du das einmal genauer studierst. Aber Jesus hatte ja zu dem Zeitpunkt noch ewiges Leben. Er konnte nicht sterben. Erst als er am Kreuz zur Sünde wurde, konnte er sterben oder musste er sterben. Das sehen wir an dem, wie er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott ihn verlassen hat, weil er zur Sünde wurde. Und Gott und Sünde passt einfach nicht zusammen. Da gibt es keine Gemeinsamkeit. Deshalb musste Jesus dann sterben. Und dann ging es ja relativ flott. Der Soldat war ja dann überrascht, dass der schon tot war. Dann gehen wir weiter, was noch getauscht wurde, was er mit dir, mit mir getauscht hat. Er tauschte Krankheit gegen Gesundheit. Ein ganz wichtiger Punkt, weil er war nicht krank, er war makellos. Es heißt ja von einem fehlerlosen, makellosen Opferlamm. Ein Lamm ohne Fehler und Flecken steht in der Bibel. Das sehen wir, Jesus war komplett gesund, ohne irgendeinen Makel. Er war einfach prädestiniert dafür, dieses Opfer zu bringen. Und es musste so sein. Vom Alten Testament her sehen wir das schon, dass dieses Opferlamm, das da geschlachtet wurde oder sonst ein Tier, einfach makellos sein musste. Wenn die damals gekommen wären, hätten irgendein erkränkliches Tier zum Opfern gebracht, dann hätte der Priester gesagt, das passt nicht, mit dem kannst du wieder abziehen. Und so wäre es auch mit Jesus gewesen, wenn der schwach und krank gewesen wäre, dann wäre das Opfer auch nicht in Ordnung gewesen. Also so war er gesund, ein Topfit, und mit dem hat er getauscht mit dir, mit mir. Die Krankheiten hat er auf sich genommen, heißt es, die Schwachheiten und Gebrechen. Und durch seine Striemen wurden wir geheilt. Also praktisch gesagt, er hat uns seine Makellosigkeit übertragen. Den Zustand der Makellosigkeit. Also wir haben nicht seinen Körper bekommen, sondern den Zustand, wie sein Körper war, hat er uns übertragen. Er hat Schwachheit gegen Kraft und Stärke getauscht, so geistlich und körperlich. Also wo wir körperlich oder auch geistlich, seelisch schwach sind, musst du wissen, da hat der Tausch stattgefunden. Und damit dieser Tausch in deinem Leben auch Realität wird, musst du es immer erst wissen und dann anfangen zu glauben, anzunehmen, auf das zu schauen, was da am Kreuz geschah, was Jesus getan hat, den Blick wegrichten von den natürlichen Umständen, weil du merkst ja ganz schnell, hoppla, da bin ich aber noch nicht so kräftig und stark und noch nicht ganz so gesund. Und dann springt der Teufel gleich aus dem Gebüsch und schreit, siehste, das Evangelium stimmt ja doch nicht. Der Hans hat dir Blödsinn erzählt. Und da musst du sagen, halt, stopp, es steht geschrieben. Da musst du das Schwert des Geistes auspacken. Erst schon mal darum, dass deine Gedanken wieder in die richtige Richtung kommen. Und zweitens kriegt der Teufel, der aus dem Gebüsch gesprungen ist, einen kräftigen Hieb übergezogen. Und er muss sich dann wieder verdünnisieren. wenn du im Glauben an das Wort Gottes feststehst, dann, was haben wir noch getauscht mit Jesus? Das Gesetz gegen den Glauben. Die Menschen waren unter Gesetz und dann kam der Glaube. Das Gesetz wurde weggetan, Jesus hat das Gesetz erfüllt und gab uns den Glauben zur Gerechtigkeit. Weil durch das Gesetz keiner vor Gott gerechtfertigt werden konnte, weil es keiner geschafft hatte, also hat er uns eine einfachere Lösung angeboten. Glaub an mich, ich habe für dich das alles getan, dann ist es in Ordnung. Ein wunderbarer Tausch. Wir haben wieder einen Gewinn gemacht. Er hat den Fluch gegen den Segen getauscht. Wie geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und er hing am Holz und hat den ganzen Fluch, den Fluch des Gesetzes und auch sonstige Flüche, alles auf sich gezogen. Bewusst hat er es alles auf sich gezogen, damit der Segen zu dir und zu mir kommen kann. Also er hatte anfangs schon Bammel vor der ganzen Sache. Das können wir auch nachlesen, also im Garten Gethsemane, oder? Also er blutschwitzte vor lauter Angst und, ja, und seelische Pein, was jetzt auf ihn zukommt. Und er hat es aber dann angenommen, diesen Kelch, sagt er, also diesen Kelch kann mir vorübergehen, aber er hat den Kelch aufgenommen und er hat es angenommen und er hat gewusst, der Fluch kommt jetzt auf ihn. Das Gesetz muss er dann praktisch erfüllen. Und das Gesetz sagt ja, wenn du sündigst, musst du sterben. Das ist Gesetzesausdruck. Und er wusste, aha, ich nehme das Gesetz jetzt weg auf mich, muss aber deshalb sterben für all die anderen, damit sie nicht mehr unter Gesetz sind, damit sie nicht mehr unter dem Fluch sind, damit sie nicht mehr sterben müssen, damit sie ewiges Leben haben. Er tauschte Armut und Mangel gegen Segen, Wohlstand und Fülle. Das heißt ja, in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Und die Armut und den Mangel, das siehst du dann, wenn du Jesus so am Kreuz hängen siehst, der hatte nichts mehr. Er hatte nichts mehr, hatte auch nicht diesen Lendenschutz, den man immer so hinmalt auf den Bildern. Er hing dort nackt und bloß ohne irgendetwas. Er konnte sich nicht einmal mehr bewegen. Also ärmer geht es nicht. Er nahm damit deine Armut, deinen Mangel und hat uns seinen Segen, den er von Abraham erbte, weitergeschenkt, weitervererbt, uns übertragen. Segen, Wohlstand und Fülle. Das heißt einmal, wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Also das sind Welten. Das sind ja, Unterschied wie Licht und Finsternis. So ist Armut, Mangel Unterschied zwischen Segen, Wohlstand und Fülle. Und das hat Jesus mit uns Menschen getauscht. Eben, aber wie ich gerade sagte, Licht und Finsternis, das ist nämlich das Nächste. Ja, gegen die Finsternis, in der wir lebten, gegen das Licht, geistliches Licht getauscht, damit wir geistlich sehend und hörend sein können. Das ist wichtig für uns. Wir sollen ja seine Stimme hören, die Stimme des guten Hirten. Wir sollen sie hören, wir sollen sie kennen und wir sollen keiner fremden Stimme folgen. Und dafür ist es geschehen, dass er uns ins Licht gebracht hat. Rausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und hinein in sein Licht, in das Reich des Sohnes, seiner Liebe heißt es immer in der Schrift, da hat er uns hineingestellt in das Licht. Das ist dieser wunderbare Tausch. Dann hat er die ganzen bösen Geister, die gegen uns arbeiten, getauscht gegen den Geist Christi, gegen seinen Geist, gegen den Geist der Herrlichkeit. Er hat alle bösen Geister auf sich gezogen am Kreuz. Da gibt es doch so eine Animation, so Zeichentrick-Animation vom Joseph Prince, die er manchmal in seinen Predigten einspielen lässt, wie da die Wolke böser Mächte, die sich sammelt über Jesus und alles auf ihn ging. So kannst du das gut bildlich vorstellen, aber dann musst du das weiterziehen und auch sehen können. Die sind von uns weggezogen und er hat uns dafür den Heiligen Geist, seinen Geist, den Geist Christi gegeben. Der soll an uns herrschen und regieren. Und damit hast du auch jetzt volle Möglichkeit und Autorität, böse Geister aus dir auszutreiben und ihnen zu sagen, du hast auf Jesus kommen dürfen, bei mir ist dir jede Macht und jedes Recht genommen. Also schleich dich wieder. Unser Glaube bringt es in Existenz. Nicht sagen, ja, es sieht aber bei mir noch gar nicht so aus. Das ist nicht Glaube, das ist Zweifel. Das ist Schauen auf die natürlichen Umstände, aber du musst auf die Wahrheit, die höhere Wahrheit schauen, was das Evangelium sagt, was die Bibel sagt, und das muss dir zur Realität werden dann wird es in der natürlichen Welt auch zur Realität. Dann wirst du merken, wie der Segen plötzlich in dein Leben nach und nach hereinfließt und immer mehr wird, wie immer mehr Licht wird, wie böse Geister von dir weggehen, die dich Tag ein, Tag aus gepiesackt haben und du immer freier wirst und fröhlicher Christ wirst, wie religiöse Fesseln dich verlassen. Das wirst du erleben, wenn du diese Wahrheiten aktiv annimmst und auch mit deinem Glauben verbindest und mit deinem Mund auch aussprichst. Das gehört alles zusammen. Darum machen wir da immer diese Lehren und immer wieder, bis das dann in die Praxis reinfließt und die Ergebnisse dann sichtbar werden. Noch ein paar Punkte, die Jesus getauscht hat mit dir. Er hat Stress und Hektik gegen Frieden und Ruhe eingetauscht. Kennst du den Spruch, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse ich euch? Er hat Frieden geschenkt. Nicht Frieden wie die Welt, sondern seinen Frieden. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Aber wenn sein Friede in deinem Herzen regiert, dann toucht dich das außen rundherum nicht direkt, weil dann hat es keinen Raum, dann kann schon in deinem Leben können schon Dinge sein, die dich aus der Ruhe bringen wollen, die dich in Unfrieden stürzen lassen wollen. Aber wenn du voll mit seinem Frieden bist, dann kann das nicht rein. Und wenn in dir Frieden ist und Ruhe ist, dann überwindest du diese Stürme des Lebens. Dann stehst du nämlich wie der Fels in der Brandung oder wie eben das Haus, das auf dem festen Grund steht und nicht auf Sand gebaut wurde. Und du stehst auf und sagst, sei still, so wie Jesus zum Beispiel den Sturm auf dem See geboten hat. So kannst du den Sturm in deinem Leben auch ansprechen und aus dieser Position des Glaubens in Christus Jesus Dinge in Ordnung bringen. Also lass nicht den Teufel auf deinem Kopf herumtrampeln, sondern mach es umgekehrt. Der Teufel gehört unter deine Füße, du trampelst auf ihn. Und dann rührt sich nichts mehr, weil dann ist es Jesu Fuß, wenn du auf ihn trampelst. Weil Jesus in dir ist, weil Jesus die Autorität gegeben hat. Also die Richtung muss stimmen. Unterdrückung hat er getauscht gegen Freiheit. Unterdrückung und Sklaverei hat er getauscht mit dir gegen Freiheit. Du bist nicht mehr der Sklave dieser Welt. Du bist nicht mehr der Sklave der Sünde. Du bist nicht mehr unterdrückt durch das Gesetz, durch die 10 Gebote und deinen Werken und der Verdammnis. Jesus hat dir Freiheit verschafft, weil er es auf sich nahm. Und er hat Niedergeschlagenheit gegen Freude getauscht, Angst und Sorgen gegen Mut und Vertrauen und vieles mehr hat Jesus mit dir getauscht. Und die Liste ist wahrscheinlich unendlich lang. Du kannst es selber einmal ein bisschen erweitern. Aber wichtig ist, er hat mit dir getauscht. Nicht du warst der Initiator der Sache. Du bist auf den Tausch eingegangen. Er hat es jeden Menschen, für jeden Menschen getan. Es ist auch ein Angebot für jeden Menschen. Und wir alle, die wir glauben, haben es angenommen. Und jetzt müssen wir bloß noch ein bisschen lernen, dass das tatsächlich so ist. Und dass diese Dinge dann auch in unserem natürlichen Lebensbereichen zur Realität wird. Und das ist wichtig, da müssen wir sehen, die verschiedenen Ebenen, die geistliche Ebene und die natürliche Ebene. Und wir müssen uns in die geistliche Ebene hineinmanövrieren, auf die schauen und dann fließt es über in unsere natürliche Ebene. Und der Heilige Geist ist unser Helfer dabei. Weil Jesus hat gesagt, er geht zum Vater und jetzt sende ich euch einen anderen Beistand, einen Helfer, einen Lehrer, einen Tröster, dass er bei euch sei, alle Tage. Und der Heilige Geist ist dein Partner. Mach dich vertraut mit dem Heiligen Geist. Er will dich da in alle Wahrheiten leiten. Und höre solche Glaubenspredigten immer wieder an. Ich weiß, dass es ganz viel Schrott in der christlichen Welt gibt, religiösen Zeug, die sich auch gut anhören, aber leider am Ziel vorbei. Es ist so ungefähr wie beim Fußball. Wenn der gute Müller, sage ich jetzt, an den Pfosten schießt, ist es einfach kein Tor. Wenn es noch so knapp war, dann ist es einfach kein Tor. Und wenn sich was noch so schön anhört und alle noch so begeistert sind und aufschreien, ja super, aber wenn es nicht im Tor ist, ist es keins. Wenn der Ball nicht drin ist, ist es keins. Und wenn es die Lehre, die du hörst, nicht die Wahrheit ist, dann ist es einfach nicht die Wahrheit. Dann zählt es nicht, dann funktioniert es auch nicht. Dann kann es passieren, dass es dir eine Niederlage bringt. Also fache diesen Tausch durch deinen Glauben immer wieder an und bestätige dieses vielleicht einmal ganz einfach mit dem Abendmahl. Mach dieses Glaubensbekenntnis mit deinem Mund und mach es aber auch mit einem Abendmahl. iss dieses Opferfleisch, indem dass du das Brot isst, und trink sein Blut, indem dass du den Wein trinkst, und erkenne, dieses Brot, dieses Opferfleisch ist makellos. Und das nimmst du zu dir. Und dieses Blut, es ist sündlos. Und du nimmst es zu dir und du bekennst damit deinen Glauben, dass du das glaubst, was der Jesus getan hat. Ja, in der geistlichen Welt macht es Riesenunterschiede. Ob jemand jetzt das Abendmahl nimmt, weil es alle anderen jetzt auch gerade tun und weil es, ja, wie sie schon fast sagen, der Pfarrer oder der Pastor jetzt angeleiert hat, ist alles recht und gut. Aber in vielen Fällen war es halt bloß ein Ritual und hat im Geistlichen nichts bewegt. Wenn du das aber klar sehen kannst, was das ist, dass das makellose Opfer ist und dass du das zu dir nimmst und dass es Auswirkungen hat in deinem irdischen Körper und deiner Seele, in deinem Geist, weil du das isst und trinkst, dann bewegt sich was. Dann bringt es Veränderungen hervor zum Guten. Denk daran, Jesus hat aus lauter Liebe alles getan. Wie ich es am Anfang sagte, es war seine Liebe. Es war nicht dein Gutsein, es war nicht deine Glaubensleistung, es war seine Liebe, die das alles getan hat. Und aus dieser Liebe heraus hat er dir diesen ganzen Schrott abgenommen. Vor allen Dingen die Last der Sünde und die Last des Gesetzes, weil die zwei Dinge gehören ziemlich gut zusammen. Kommt Gesetz, wird Sünde angestachelt, wird die Sünde erregt, wird das Fleisch angestachelt und dann funktioniert es nicht. Und das hat Jesus alles auf sich genommen. Den ganzen Fluch, der da dahinter gesteckt hat. Und vor allem die Sünde Adams. Ja, wie der Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also der hat nicht gesagt, die Sünden der Welt, was die Menschen getan haben, sondern die Sünde der Welt. Die Adam begangen hat, die Rebellion gegen Gott. Diese Ungehorsamkeit, die hat dieses Lamm weggenommen. Und es ist Gottes Lamm, weil Gott dieses Lamm, diesen Sohn geopfert hat. Makellos, ohne Fehler und Runzeln heißt es. Er hat alles eingetauscht. Alles ist auf ihn übergegangen. Da darfst du deinen Glauben draufsetzen. Setz nie deinen Glauben auf deine guten Werke. Tu gute Werke, ist alles super. Tu die. Ist okay. Aber wenn du deinen Fokus drauflegst und damit Gott beeindrucken willst und vielleicht eine Rechtfertigung und was weiß ich was haben willst, dann bist du schon wieder am Holzweg. Du bekommst auch deinen Lohn für deine guten Werke. Ist auch okay. Aber sobald du anfängst, den Schwerpunkt da drauf zu legen oder sogar stolz darauf zu sein, es gibt da Leute, die sind besonders demütig. Und in Wirklichkeit sind sie stolz auf ihre Demut. Da kommt es von hinten wieder rein. Verstehst? Ich muss jetzt demütig sein. Die Gemeinden lehren ja oft, demütig müssen wir sein, weil in der Bibel steht, dass wir demütig sein müssen. Und dann sind sie so demütig, dass sie wieder stolz werden auf ihre großartige Demut. Da haben sie alles kaputt gemacht. Wenn du nachliest, wie die Demut aussieht, das heißt, dass wir alle unsere Sorgen, unsere Lasten, unsere Probleme auf ihn werfen. Das ist in diesem Vers im Zusammenhang. Sonst sind wir demütig. Nicht, wenn wir irgendwie so halb gebückt durch die Gegend schleichen und uns als demütig präsentieren. Wir wollen ja nicht Pharisäer und Schriftgelehrte sein, übertünchte Gräber. Außen hui und innen pfui. Ne? Wir wollen echte sein. Wir wollen, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass Christus, Jesus durch uns offenbar wird, sichtbar wird. Und das funktioniert, wenn du echt bist. Gut, lass deinen Glauben auf diese Dinge sehen, die man nicht im Natürlichen sieht. Weil der Glaube muss das Unsichtbare sehen können, er muss die unsichtbaren Dinge ergreifen können, er muss sie festhalten können, darauf fixiert sein und sich nicht auf die sichtbare Ebene gleich ziehen lassen. Es ist so ungefähr, du betest um eine Sache, egal ob Heilung oder irgendein Segen, und dann sprichst du das Amen und der nächste Gedanke ist aber noch nicht geworden. Dann hast du dich sofort wieder auf die sichtbare Ebene runterziehen lassen. Weil du vielleicht vorher im Verben Gebet so richtig glaubensmutig warst und jawohl, und es wird so, und dann sagst du Amen und dann kommt das wieder, sitzt der Teufel in den Nacken und sagt, ist es so? Stimmt es so? Sollte Gott gesagt haben, hat er doch zu Eva und zu Adam gesagt, diese Schiene funktioniert immer noch. Wir müssen auf dem bleiben, was die Schrift sagt. Gut, also dieser Tausch ist eine ganz wichtige Sache, den musst du dir vor Augen malen, darüber nachdenken. Und jetzt gebe ich dir da einfach ein bisschen eine Hilfestellung für deinen Glauben, dass der Wengel, dir das ein bisschen leichter fällt, dir das vorstellen zu können. Also stell dir mal vor, du hast einen Strafzettel bekommen oder einen Haftbefehl oder vielleicht sogar ein Todesurteil, egal ob jetzt vom Gericht oder vom Arzt, der sagt, ja, 3 Monate noch, dann bist du weg. Dann stehst du da mit deinem Papier in der Hand. Dann kommt dein Freund, dein bester Freund, kommt zur Tür herein, sieht dich, wie du bedrückt bist, wie du ein Problem hast und merkt, was du da für einen Zettel hast. Und ja, nehmen wir mal das Todesurteil. Und dann sagt dieser beste Freund, okay, gib's mir, ich übernehme das für dich. Ich gebe dir dafür meine Unschuld, weil ich habe das Verbrechen ja nicht begangen. Und du hast es ja begangen. Du hast das Todesurteil zurecht bekommen. Du hast jemanden umgebracht, das ist jetzt egal, was wir für ein Beispiel nehmen. Und deshalb bist du zum Tode verurteilt worden, in irgendeinem Land, wo es noch Todesstrafe gibt. Und das ist ja heftig. Und dann sagt der Freund, der niemanden umgebracht hat, der auch sonst nichts angestellt hat, ich übernehme das für dich, ich gehe für dich in den Tod und du bist frei. Das ist ein Tausch, oder? Genauso ist es mit Jesus. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir hätten ans Kreuz gemüsst. Wir hätten aufgrund unserer Sündhaftigkeit den Tod erlitten in aller Ewigkeit. Wir hätten keine Chance gehabt. Wir hätten uns noch so anstrengen können, noch so gut sein, noch so viel beten, noch so viel spenden, noch so viel Gutes tun. Hätte einfach nicht gereicht. Geht nicht. Weil das Erbe einfach da war, diese Sündennatur. Das Todesurteil ist über jeden Menschen gesprochen, weil eben Adam sündigte. Und das heißt, er geheißen, wenn du davon isst, musst du sterben. Und dieses hat sich eben durch und durch die Menschheit weiter vererbt. Und Jesus hat das auf sich genommen. Der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde und hat es auf sich genommen. Und so hat er uns damit erlöst von diesem Problem. Wir hatten ein ernstes Problem, wir Menschen. Ein wirklich ernstes Problem. Die meisten denken ja bloß die natürlichen Dinge. Die denken, ja, ich komme zur Welt, ich lerne was, ich bilde mich und bin schlau und ich erreiche was und oder auch nicht, ist ja egal. Und irgendwann werde ich einmal alt und irgendwann sterbe ich dann wieder und dann ist wieder alles aus, denken die. Oder sie denken, na ja, wenn es einen Gott gibt, dann wird er schon so gnädig und barmherzig sein und wird mich da irgendwie aufnehmen. So schlimm und so schlecht war er auch nicht. Aber das sind alles bloß Luftschlösser. Das ist nicht die Wahrheit. Da werden viele, wenn sie sterben, ihr blaues Wunder erleben. Leider, es wäre nicht Gottes Plan gewesen. Aber so sehen wir, es ist wichtig, diese Erlösung von Jesus anzunehmen, diesen Tausch anzunehmen. Und deshalb machen wir, dass wir das Evangelium erstens den Leuten weitergeben, verkünden. Deshalb machen wir aber auch Lobpreis und Dank, weil wir jetzt sehen, wir haben einen Grund. Wir haben einen ernsthaften Grund, ihn zu loben und zu preisen. Ohne ihn wäre es zappenduster für uns. Ohne ihn wären wir einfach Sünder und ein Sünder hat kein Ticket in den Himmel, in die Herrlichkeit. Hat er einfach nicht. Wo hört das denn her? Und Jesus hat uns dieses Ticket eingetauscht, damit wir frei Zugang haben zur Herrlichkeit Gottes. Das ist ja der Vers, den ich am Anfang erwähnt habe, so ganz bekannt, Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Dass jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber eben im Umkehrschluss, jeder, der nicht an ihn glaubt, wird verloren gehen und nicht das ewige Leben haben. Da gibt es keine Grauzone, es gibt bloß Schwarz oder Weiß, Licht oder Finsternis. Deshalb will Gott, dass die Menschen errettet werden, dass sie zu dieser Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, wenn du jemanden triffst, der merkst, der hat ein bisschen Interesse dran, gib es weiter oder gib mein Büchlein weiter oder sonst irgendwas oder red mit den Leuten oder erzähl etwas, was Gott für dich getan hat, dass er, ja, du wirfst praktisch einen Köder aus, wir sollen ja auch ein Stück weit Menschenfischer sein, nicht bloß der Petrus soll Menschenfischer sein, es sind ja so viele Menschen da, die noch irgendwo in einem Sündenpfuhl schwimmen und die sollen wir fangen, mit dem Evangelium. Da heißt es im 1. Timotheus 2,4, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, der sich selbst als Lösegeld gab für alle. Und das ist eine Aussage. Er will, dass alle Menschen errettet werden. Aber wir müssen mit Gott zusammenarbeiten. Als Menschenfischer, als Prediger, als Zeugnisgeber. Auch dein Lebensstil. Oder wenn wir merken, hey, bei der oder dem ist was anders. Bei dem funktioniert's. Ist ein Zeugnis. Da kann vielleicht ein oder andere auf dich zukommen und sagen, hey, wie machst du das? Dann kannst du einhaken und sagen, mit Jesus. Er hat mich errettet, er hat mich erlöst, er hat mir den Segen geschenkt. Und so weiter. Und da heißt es hier doch, er hat sich selbst als Lösegeld für alle gegeben. Das Lösegeld ist bereits bezahlt für die Menschen. Aber es muss angenommen werden. Um das geht's. Dieser Tausch ist sowas von wertvoll. Also du kannst ein super Geschäft machen irgendwo, ist recht. Du kannst in der Lotterie 1 Million gewinnen, ist auch gut. Aber im Vergleich zu dem Geschäft mit Jesus ist alles bloß Dreck. Weil in dem Moment, wo du abtrittst von dieser Welt, nimmst du dein gutes Geschäft nicht mit, nimmst du dein Geld nicht mit, nichts. Wie heißt es? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber du kannst dorthin gehen, wo der Herr dir schon Wohnung bereitet hat, heißt es einmal. Das ist das Wichtigste. Ich habe die Woche mal ein Zeugnis von einem Mann gehört, der war kurz gestorben, kam aber durch Reanimation wieder zurück. Und der war so aufgelöst und hat richtig geschrien. Und die alle müssen zum Glauben kommen, weil... Und er wollte eigentlich gar nicht mehr zurück, weil es dort so schön war bei Jesus. In diesem Himmel, in dieser Herrlichkeit, der war sowas von begeistert, wie schön das dort war. War nicht lustig, wieder zurück zu müssen, aber seine Zeit war halt noch nicht abgelaufen, hat ihm der Herr gesagt, er muss noch was tun. Aber er war sowas von begeistert von dieser Herrlichkeit des Himmels. Und ich glaub das dem tatsächlich. Weil wir sind begrenzt in unserer Vorstellung, weil was man nicht gesehen hat, kann man sich ganz schlecht vorstellen. Und der hat es gesehen und er kann berichten. Und es war einfach so gut, so herrlich. Und ja, außerdem hat er gesagt, dass Jesus gesagt hat, dass er sehr bald, schneller als sich manche vorstellen können, wiederkommen wird. Das lasse ich jetzt mal einfach so unkommentiert stehen, weil das ist immer relativ, das ist bald. Aber trotzdem ist es eine Ermutigung für uns, dass wir sehen, wo wir hingehen, ist es besser. Darum sagt der Paulus einmal, Sterben ist Gewinn. Und die Menschen haben alle Probleme im Sterben. Ach Gott, wenn ich sterbe, und was wird dann mit meinem ganzen Zeug? Und ja, ich kann mich erinnern an meinen Papa, der hat das Wichtigste zu erledigen gehabt, wie der Leichenschmaus zu organisieren ist. Das war für den das Wichtigste. Unverständlich. Das Evangelium war nicht das Wichtigste. Da hat er sich ein bisschen gewehrt dagegen. Aber der Leichenschmaus, wie der und wer da alle kommen soll und nicht, und das war das Wichtigste. Er wusste ja, dass er bald dran ist, weil er einen Krebs gehabt hat. Ja, so kann man das. Da sind die Menschen verschieden. Aber wenn man es nicht weiß, wo man hingeht, dann hängt man sich halt noch an irgendwelchen irdischen Dingen auf. Ja, also für uns Christen ist Sterben Gewinn. Aber solange wir hier sind, soll man in seinem Segen leben und soll man das tun, zu dem, was der Herr uns berufen hat. Jeder, der eine zu größeren, der andere zu weniger größeren, sage ich jetzt einmal, aber es macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass du das tust, was der Herr von dir oder Herr dich gesetzt hat. Das ist das Wichtigste. Nicht groß oder klein denken, obwohl manche große Dienste dann auch größer aussehen, ist auch egal, aber das ist nicht der Maßstab. Jesus hat mit dir getauscht. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Ich kann euch ja dann auch mal diese Liste, die ich da aufgeführt habe, die noch unvollendet ist, was hier getauscht worden ist, in der Gruppe weitergeben. Weil dann braucht immer mal wieder Erinnerung, Gedankenstütze. Und wenn du diese Liste hast und das einmal in aller Ruhe im Gebet durchgehst und darüber nachsinnst, meditierst, dann wird dir das vielleicht noch viel mehr bewusst als jetzt. In der Kürze dieser Botschaft soll man überhaupt so machen. Ich weiß, dass wir Zeit brauchen dafür, dass es nicht so einfach ist, aber das sind so die grundlegenden Dinge, vor allem eben, dass er uns seine Makellosigkeit übertragen hat, so wie er als fehlerloses Opfer geopfert wurde. Das ist, für mich war das eine ganz große Offenbarung einfach, weil man hat immer gewusst, ja, Jesus hat das alles getragen, aber man muss auch den Rücktausch sehen, was er uns dann übertragen hat. Das ist das Schöne an diesem wunderbaren Evangelium. Okay, jetzt höre ich da mal auf. Jetzt machen wir Lobpreis.